Radio Prag Nachrichten.
Verkehrsminister Wiedbarta hat nach einem Korruptions- und Spitzerskandal seinen Rücktritt erklärt. Premier Nečas plant einen Umbau seiner Regierung. Carolina Pieck ist neue Fraktionschefin der Partei der öffentlichen Angelegenheiten. Der Verkehrsminister Wiedbarta von der Partei der öffentlichen Angelegenheiten ist von seinem Amt zurückgetreten. Wie er am Freitag vor Journalisten sagte, wolle er die Handlungsfähigkeit der Regierung nicht belasten und seiner Partei keinen Schaden zufügen. Er bestätigte trotzdem seine Kandidatur für den Vorsitz der Partei der öffentlichen Angelegenheiten. Wie der Regierungschef Petr Nečas am Freitag sagte, sei der Rücktritt angesichts der dramatischen Anschuldigungen gegen Barta unausweichlich geworden. Barta soll sich nach Angaben eines engen Mitarbeiters an der Bespitzelung politischer Gegner beteiligt haben. Zudem hatten zwei Abgeordnete seiner eigenen Partei in dieser Woche Strafanzeige wegen Korruption erstattet. Barta soll ihnen Schmiergelder überreicht haben, um ihre Loyalität zu erkaufen. Der tschechische Premier Petr Nečas plant einen größeren Umbau seiner Regierung. Ihm zufolge schafften es einige Minister nicht, ihre Aufgaben zu erfüllen, und die Regierung brauche eine Änderung. Nečas stellte außerdem in Frage, ob die Partei der öffentlichen Angelegenheiten das Innenressort leiten soll, und zwar im Zusammenhang mit der angeblichen Verflechtung von Politikern der Partei und der Sicherheitsagentur ABL. Der Präsident Václav Klaus hat sich mit dem Regierungsvorsitzenden Nečas darauf geeinigt, dass er erst am Montag weitere Schritte im Fall des Verkehrsministers Barta machen werde. Nečas hat sich mit dem Staatsoberhaupt am Freitagnachmittag zu einem einstündigen Gespräch getroffen. Es wurde nicht bekannt gegeben, ob er die Demission des Ministers ihm überreicht hat. Die Vizeparteivorsitzende der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, Carolina Pieck, ist die neue Fraktionsvorsitzende der Partei. Die neue Fraktionschefin Pieck gab am Freitag außerdem bekannt, sich für den Posten der Parteivorsitzenden im Mai bewerben zu wollen. Nachdem sie nicht kandidieren wollte, habe sie ihre Meinung in der Lage geändert, wo sich ihre Partei in einer innerparteilichen Krise befinde. Ein Großbrand in einer Kunststofffabrik in Fropinje hat in der Nacht auf Freitag mehr als 100 Feuerwehrleute in Atem gehalten. Bis Abend gelang es nicht, das Feuer zu löschen. Über dem Industriegelände in Fropinje im Osten des Landes stand eine dichte schwarze Rauchwolke. Mehr als 300 Einwohner der Stadt mussten sich wegen der massiven Rauchentwicklung in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Arbeitslosenquote in Tschechien ist im März um 0,4% gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Knapp 548.000 Leute waren im März ohne Beschäftigung, was einer Arbeitslosenquote von 9,2% entspricht. Analytiker hatten nur mit einem Rückgang auf 9,3% gerechnet. In 47 Gemeinden der Tschechischen Republik werden an diesem Samstag Gemeindevertretungen gewählt. Es handelt sich um Gemeinden, wo die Vertretungen vor allem wegen Streitigkeiten ihrer Mitglieder nicht einmal ein halbes Jahr nach der Kommunalwahl vom Oktober letzten Jahres zerfallen sind. Das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien heiter bis bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Meter bei 4 Grad Celsius. Das waren die Nachrichten von Radio Prag mit Markéta Kachlíková.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Kurz vor Beginn dieser Sendung haben sich in Prag die politischen Ereignisse überschlagen. Die innerparteiliche Krise der kleinsten Regierungspartei, der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, hat nämlich auch die Koalition schwer belastet. Und alles drehte sich dabei um Verkehrsminister Wiedbarta, um seine umstrittene Vergangenheit als ehemaliger Chef der Detektivkanzlei bis hin zu seinen heutigen Machenschaften, die bis zur Zahlung von Bestechungsgeldern an wankelmütige Parteikollegen gegangen sein sollen. Aus dem politischen Druck auf seine Person hat Wiedbarta am Freitagmittag dann die Konsequenz gezogen. Er trat als Verkehrsminister zurück. Neben diesem brandaktuellen Thema, der Mittelpunkt unserer Sendung steht, haben wir auch noch zwei weniger aktionsgeladene Beiträge für Sie. Zum einen hören Sie heute wieder eine neue Ausgabe unseres Tschechisch-Sprachkurses und schließlich laden wir Sie wieder zu einem Spaziergang durch Prag ein. Diesmal führen wir Sie zu einer archäologischen Fundstätte in der Moldaustadt. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. die kleinste Regierungspartei, die Partei der öffentlichen Angelegenheiten, wird von einer Krise erschüttert, die auch die Koalition im Ganzen mit sich herunterreißen könnte. Es geht um Schweigegelder, die innerhalb der Partei gezahlt worden sein sollen, und um die wirtschaftliche Macht. Die Partei der öffentlichen Angelegenheiten hat seit Donnerstag drei beziehungsweise abtrünnige Parlamentarier. Die Vertrauenswürdigkeit der Parteiführung scheint zudem auf Null gesunken. Unmittelbar vor der Sendung wurde bekannt, dass die graue Eminenz, Verkehrsminister Vid Bartha, zurückgetreten ist. Zu den Hintergründen nun ein Bericht von Martina Schneibergova.
Die Vorgeschichte. Am Anfang war die Affäre Skarka. Der geschäftsführende Vizechef der VV-Partei beschuldigte Anfang der Woche den stellvertretenden Parteichef Bartha, er habe ihm für seine Loyalität Geld bezahlt. Skarka wandte sich an die Staatsanwaltschaft. Bartha ließ verkünden, es habe sich um eine finanzielle Hilfe für Freund Skarka gehandelt. Skarka wurde danach aus der Partei und Fraktion ausgeschlossen. Kurz bevor die VV-Fraktion über Skarka verhandelte, stellte sich am Mittwoch heraus, dass auch die Fraktionsvorsitzende Christina Kocsi Geld von Verkehrsminister Bartha bekommen hatte und auch eine Strafanzeige eingereicht hat. Kocsi soll von Bartha 500.000 Kronen bekommen haben. Am Donnerstagmorgen traf Kocsi allein mit Premier Nečas zusammen. Den Medien zufolge diskutierte sie die Möglichkeit einer Regierung ohne Bartha. Der Vorsitzende der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, Radek John, bezeichnete das Treffen als einen parteiinternen Putschversuch. Kocsi ging in die Offensive.
Aufgrund der jüngsten Ereignisse fordere ich Minister Bartha auf, von allen Posten in der Regierung und in der Partei zurückzutreten. Ich fühle mich für die Partei der öffentlichen Angelegenheiten verantwortlich. Es ist notwendig, dass die Öffentlichkeit von uns klare und wahrhaftige Informationen bekommt. Dies ist durch die Vermittlung des Abgeordneten Skarka passiert. Ich will nichts unter den Teppich kehren. Darum müssen wir den Rücktritt der Parteiführung fordern, die faktisch unter Barthas Einfluss steht.
Postwendend wurde Kocsi noch am Donnerstagabend aus der Partei und der Fraktion ausgeschlossen. Ebenso flog auch der Abgeordnete Hummel aus der Fraktion aus, der jedoch parteilos ist. Der offizielle Parteichef Radek John sagte, die Partei wolle über die unwahren Informationen aufklären.
Darauf haben wir uns nach einer langen Diskussion über die jüngsten Ereignisse geeinigt. In erster Linie möchten wir unsere Koalitionspartner darüber informieren, dass unsere Abgeordnetenfraktion einheitlich steht.
Die beiden größeren Koalitionsparteien warteten ungeduldig auf Stellungnahme ihres Partners. Am Freitagvormittag traf die VV-Fraktion zusammen, um zu beraten. Die Vizechefin der Bürgerdemokraten Miroslava Němcová dazu.
Ich halte es für wahrscheinlich, dass es zu Änderungen im Kabinett kommt. Ich kann nicht jetzt dem Premier Ratschläge geben, wie die Regierung zusammenzustellen ist. Darüber werden wir von der ODS beraten und die Koalitionsvertreter werden dann zu Verhandlungen zusammenkommen. Ich bin davon überzeugt, dass es zu Änderungen kommt.
Finanzminister Kalousek von der Partei Top 09 hält auch die Ereignisse für ein Problem der ganzen Koalition.
Zuerst muss die VV-Partei wissen, wie sie die Öffentlichkeit von ihrem weiteren Engagement, von ihrer Verantwortung überzeugen will. Danach können wir darüber als Koalition reden.
Präsident Klaus, der von Verkehrsminister Bartha angetan war, bezeichnete die jetzige Krise der VV-Partei als unglücklich und unbegreiflich.
Warten wir jedoch ab, bis wir eine seriöse Erklärung zu hören bekommen. Ich wäre wirklich froh, wenn man bald hören würde, wie es wirklich war und ist.
Die Tageszeitung Mladá fronta dnes veröffentlichte inzwischen Material, in dem der damalige Chef der Sicherheitsagentur ABL, Vid Bartha, im Jahr 2008 seine Wirtschaftsstrategie schilderte. Der Einzug in die Politik, die Infiltration wichtiger Persönlichkeiten mit allen Mitteln sollte Millionen bringen. Die Partei der öffentlichen Angelegenheiten ist zu einer Angelegenheit der Öffentlichkeit geworden.
Soweit der Bericht von Martina Schnellberger, aber wir bleiben beim Thema. Zu den Turbulenzen in der Partei der öffentlichen Angelegenheiten und somit auch der Regierungskoalition hat Christian Rühmkopf mit dem Politologen Robert Schuster gesprochen.
Robert, die Partei der öffentlichen Angelegenheiten ist dabei zu zerfallen. Ist das auch der Anfang vom Ende der Dreierkoalition, die Premier Necas führt?
Ja, das muss ich noch zeigen, weil momentan ist die Lage sehr unübersichtlich. Die öffentlichen Angelegenheiten machen gegenwärtig eine sehr tiefe Krise durch. Und wichtig ist für Premierminister Necas natürlich im letzten Ende, was dabei herauskommt. Er braucht theoretisch nur 7 oder 8 Abgeordnete im Parlament, im Abgeordnetenhaus, um sein Regierungsbündnis, seine bisherige Regierungskoalition weiter am Leben zu erhalten. Und da eben die Lage sehr unübersichtlich ist, weiß man natürlich nicht, ob sich jetzt zum Beispiel die Fraktion der öffentlichen Angelegenheiten in mehrere Clubs aufspalten wird, wie die Clubs dann der Regierung gegenüber eingestellt sein werden. Das muss man jetzt abwarten. Das entwickelt sich sehr schnell in den kommenden Tagen und Wochen.
Das ist die rechnerische Seite dieser Krise. Die moralische Seite könnte vielleicht anders aussehen. Was bedeutet das insgesamt für die moralische Reputation von Premier Necas und seiner Bürgerdemokraten?
Da ist das Problem tatsächlich schwerwiegender, weil die Regierung hat ja seinerzeit 2 wichtige Punkte formuliert oder 2 Standbeine formuliert. Das erste Standbein waren die Reformen, vor allem im ganzen Sozialbereich, also Rentenreform, Gesundheitsreform und so weiter. Aber das zweite Standbein, was eigentlich paradoxerweise ausgerechnet diese öffentlichen Angelegenheiten dieser Partei formuliert haben, war nämlich der Kampf gegen Korruption. Und momentan sieht man eben, dass gerade diese Partei in so einem sehr undurchsichtigen Sumpf von verschiedenen korrupten Verhalten, von Mafia-artigen, so kann man das ja ruhig bezeichnen, Mafia-artigen Strukturen und Praktiken versinkt, so dass mindestens dieser eine wichtige Punkt der ganzen Regierungskoalition, von der auch Premier Necas eben die Legitimität seines Kabinetts abgeleitet hat, dass zumindest dieser Kampf gegen Korruption nun endgültig zur Makulatur wurde.
Die Vierzivergene, also die Partei der öffentlichen Angelegenheiten, hat über 10% vor knapp einem Jahr bekommen in den Wahlen. Schon damals haben aber die Medien vor dieser Partei gewarnt, die sich basisdemokratisch gibt, aber im Kern aus einer Sicherheitsagentur hervorgegangen ist. Sind die tschechischen Wähler immun gegen solche Informationen der Medien?
Ich denke, dass man ganz einfach die Tragweite der Informationen, die schon damals aufgetaucht sind, sich nicht bewusst wurde. Denn auf der anderen Seite hat das natürlich sehr sympathisch geklungen, wenn da Persönlichkeiten, die man aus dem Fernsehen kannte, Radek John, der formelle Vorsitzende der öffentlichen Angelegenheiten, war ja jahrelang ein sehr beliebter TV-Journalist. Wenn diese Persönlichkeiten kommen und sagen, ja, wir kämpfen jetzt gegen die alten Parteien, gegen deren Praktiken und so weiter, wir lassen euch, unsere Anhänger, im Internet abstimmen, ihr seid unser Programm etc. Das hat alles sehr gut geklungen, gerade in einer Atmosphäre wie vor den letzten Parlamentswahlen, wo ja der Ruf nach einem neuen Politikstil, nach auch neuen Persönlichkeiten, neuen Gesichtern in der Politik sehr, sehr laut war und wo das dann auch viele Wähler zum Beispiel bei ihrem Wahlverhalten berücksichtigt haben, indem sie vom Vorzugsstimmen Gebrauch gemacht haben und so weiter und so fort. Also das war sicherlich etwas, wo die öffentlichen Angelegenheiten in eine Nische vorgedrungen sind und auf Anhieb diese 10% erreicht haben. Aber natürlich, da hat man vieles nicht gesehen und auch nicht vieles vielleicht sehen wollen, was sich schon damals angedeutet hat. Aber für die Zukunft werden sicherlich alle anderen neuen Parteien oder Neugründungen, die es irgendwann mal geben wird, sicherlich große Schwierigkeiten haben, die Bürger noch einmal davon zu überzeugen, dass sie jetzt endgültig eine neue Politik bringen.
Der Politologe Robert Schuster, herzlichen Dank für das Gespräch.
Soweit unsere Berichterstattung zum politischen Top-Thema am Freitag in Tschechien, dem Rücktritt von Verkehrsminister Vít Bárta. Wir bitten, mögliche Fehler, die bei der Übermittlung der Beiträge entstanden sein könnten, zu entschuldigen. So wie jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit nun wieder für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. Heute wird Ihnen Markéta Kachlíková einiges dazu sagen, wie man hierzulande einen guten Kaffee zubereitet. Zumindest rein sprachlich. Mit ihr im Studio ist Irena Vernochová.
Hallo und willkommen.
willkommen beim Tschechischkurs. Tee oder Kaffee?
Čaj nebo kafe.
Kommen Sie mal irgendwohin zu Besuch, ist dies die erste Frage, die Ihnen wahrscheinlich gleich nach der Begrüßung gestellt wird. Oder noch allgemeiner, was möchtest du trinken?
Co si dáš k pití?
Oder nur?
Co si dáš?
Für die heutige Ausgabe von Tschechisch gesagt wählen wir den Kaffee.
Káva.
Umgangssprachlich genannt auch
Kaffee.
Den Kaffee kann man natürlich zu Hause trinken. Besser ist es allerdings, in ein Kaffeehaus oder ein Café zu gehen, auf Tschechisch
Kavárna.
Schaut man im Café in eine Kaffeekarte, sieht es aus, als ob man in einem Geografieatlas blättern würde. Bestellt man hierzulande einen Wiener Kaffee,
Vídeňská káva,
bekommt man eine große Kaffeetasse bzw. ein Glas Kaffee mit einem Haufen Schlagsahne drauf. Verbirgt sich im Wiener Kaffee noch Eierlikör, dann handelt es sich um einen algerischen Kaffee,
Algierská káva.
Und im irischen Kaffee,
Irská káva,
findet man einen kleinen Schuss Whisky. Einer großen Beliebtheit erfreut sich hierzulande der sogenannte Türke,
Turek,
bzw. der türkische Kaffee,
Turecká káva.
Dieser hat mit der Zubereitung in der Türkei nur wenig zu tun. In Tschechien wird einfach ein Löffel gemahlener Kaffee mit kochendem Wasser übergossen. Der Kaffeesatz, der unten in der Tasse bleibt, heißt zwar offiziell
Sedlina,
wird aber von jedem einfach als
Logr
bezeichnet, weil er sich ja unten ablagert.
Usadice.
Je nach Zubereitung unterscheidet man verschiedene Kaffeearten. Am besten ist ein Espresso, im Tschechischen ebenso
Espresso,
umgangssprachlich aber häufiger
Presso.
Der hat aber im Gegensatz zum Espresso in Italien oder Deutschland eine normale Größe. Die kleine italienische Variante heißt hier
Piccolo.
Ein Cappuccino ist ein
Cappuccino.
Auch Café Latte hat keine entsprechende Übersetzung ins Tschechische und ein Mokka-Café ist
Mokka Kava.
Die Popularität des Filterkaffees
Překapávaná káva
ging in den letzten Jahren wesentlich zurück. Nicht nur in Bezug auf die Qualität eines Kaffees kann man sagen, das ist ein anderer Kaffee.
To je jiný kafe.
Denn damit meint man lobend, das ist etwas ganz anderes.
To je něco jiného.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit die aktuelle Ausgabe unseres Sprachkurses für heute. Ich hoffe, dass Sie vielleicht auch etwas Appetit auf einen wirklich guten Kaffee bekommen haben. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und nun zu unserem letzten Thema für heute. Wie sah es auf dem Gebiet von Prag vor etwa 4000 Jahren aus? Eine Vorstellung davon konnte man sich in diesen Tagen im Prager Stadtteil Device machen. In der Straße Teronska fanden Archäologen im März Überreste einer Siedlung aus dem 2. und 3. Jahrtausend vor Christus. Zu den wertvollsten Funden gehören 4 Gräber, in denen nicht nur die sterblichen Überreste einer Oberbewohner des Prager Kessels erhalten geblieben sind, sondern auch die Grabbeigaben. Zu den Archäologen nach Debice lädt sie Martina Schneiberger im folgenden Spaziergang durch Prag ein.
Spaziergang durch Prag. Auf einem leeren Grundstück in der Straße Teronská Nummer 24 und 26 in Device, auf dem einmal eine Villa aus den 1920er Jahren stand, soll bald ein Wohnhaus gebaut werden. Für jeden Neubau müssen jedoch Archäologen das Grundstück untersuchen. Bei den Ausgrabungen in Device erwarteten sie einige Überraschungen. Archäologin Kamila Remišová-Věšínová von der Tschechischen Archäologischen Gesellschaft sagt, es seien hier Siedlungen aus 2 Epochen gefunden worden.
Tady konkrétně o kulturu se šňurovou keramikou, kterou datujeme.
Es geht konkret um die Epoche der Kupfersteinzeit mit der Kultur der Schnurkeramik, also um die Zeit zwischen 2800 bis 2500 vor Christus. Aus dieser Zeit stammen 4 Gräber mit Funden, die in Prag nicht häufig auftauchen. Außerdem fanden wir hier Spuren von Siedlungen aus der mittleren Bronzezeit und der sogenannten Grabhügelkultur des mittleren Donaugebiets. Auf unserem Gebiet geht es um die Zeit um 1500 bis 1250 vor Christus.
In einer solchen Siedlung gab es der Experten zufolge sowohl Häuser, in denen die Bewohner nur übernachteten, als auch Räume und Gruben, wo Vorräte gelagert wurden. Die Wohnräume waren sehr klein. Es gibt Beweise dafür, dass sich die Mehrheit der Arbeit außerhalb des Hauses abspielte, erzählt die Archäologin. Sie macht auf das erste Grab aufmerksam, das auf dem Gelände gefunden wurde. Es handelt sich um ein Frauengrab, das zur Kultur der Schnurkeramik gehört, so Remišová Věšínová.
In dieser Epoche gab es strikte Bestattungsregeln. Frauen wurden auf der linken Seite mit dem Kopf Richtung Osten bestattet und Männer auf der rechten Seite mit dem Kopf Richtung Westen. Wir wissen nicht, was für eine Bedeutung dies hatte, aber es muss etwas bedeutet haben. Dieses Frauengrab hier entspricht den genannten Regeln. Beim Kopf der Verstorbenen wurde eine Amphora ins Grab gestellt. Außerdem wurden hier ein Kieselstein und eine Halskette aus Kupfer gefunden. Das Grab stammt vom Ende der Kupfersteinzeit, aus einer Übergangsphase zur Bronzezeit. Metall wurde damals noch nicht für die Herstellung von Waffen, sondern vielmehr als Edelmetall für die Herstellung von Schmuck benutzt. A nástrojů, ale spíše jako vzácné kovy na výrobu šperků a ozdob.
Ein paar Meter von dem Frauengrab entfernt wartete auf die Archäologen eine Überraschung. Das Grab mit dem Männerskelett halten sie für einen der wertvollsten archäologischen Funde der letzten Zeit.
Na první pohled je zajímavé to, že ten muž byl uložen jako žena.
Auf den ersten Blick sind die sterblichen Überreste deswegen interessant, weil ein Mann hier wie eine Frau bestattet wurde. Er lag auf der linken Seite mit dem Kopf Richtung Osten. Ein Mann wurde gewöhnlich mit Waffen bestattet. Hier wurde aber ein eiförmiger Topf gefunden. In der Kultur der Schnurkeramik war ein solcher Topf eine typische Grabbeigabe für Frauen.
Die Experten stellen sich die Frage, wie dieser Fund zu deuten ist. Kamila Remišová Věšínová.
Aus der Ethnologie und Geschichte wissen wir, wenn es in einer Kultur strikte Regeln gibt, werden sie auch eingehalten. Dies gilt auch für die Bestattungsregeln. Jede Abweichung hat einen Grund. Es gibt einige Theorien dazu. Wir wissen von einigen Gräbern, in denen Männer wie Frauen bestattet wurden und umgekehrt. Diese stammen schon aus der Zeit von etwa 9000 vor Christus, also aus der Zeit der Mammutjäger. Aus ethnologischen Forschungen bei den sibirischen Völkern geht hervor, dass auch sibirische Schamanen ähnlich bestattet wurden. Es wurde behauptet, dass ein Schamane seine Identität ändern musste, um diesen Beruf ausüben zu können.
Die Schamanengräber waren jedoch immer reich an Grabbeigaben, die die Besonderheit des Verstorbenen beweisen sollten. Der als Frau bestattete Mann aus Davice hatte aber keine speziellen Grabbeigaben. Die Archäologin nimmt deswegen an, dass es sich um einen Transsexuellen oder Homosexuellen handeln könnte.
Mein persönlicher názor je, že ten pohřeb, co tu máme, je pohřeb.
Ich bin persönlich der Meinung, dass es sich um das Grab einer Person des sogenannten dritten Geschlechts handelt. Der Fund ist zweifelsohne sehr wertvoll. Ähnliche Gräber aus verschiedenen Epochen wurden anderswo auch schon gefunden. Dieser Fund ist nicht der einzige, aber er ist auf diesem Gebiet einzigartig. Er würde eine eigenständige Publikation verdienen.
Die Archäologen fanden auf dem Grundstück auch weitere Gräber mit mehreren Beigaben. In einem Männergrab fanden sie neben einigen Behältern auch Waffen, darunter die sogenannte Bolava, die für die Kultur der Schnurkeramik typisch war.
Ten název vymysleli archeologové tak v 19. století a v podstatě...
Die Bezeichnung Bulava dachten sich die Archäologen im 19. Jahrhundert aus. Niemand weiß, wozu die Bulava diente. Es wird vermutet, dass es entweder eine Waffe oder ein symbolischer Gegenstand war. Diese Bulava ist aber sehr klein. Man findet sie nur bei der Kultur der Schnurkeramik. Im Grab wurde auch ein Kieselsteinmesser gefunden. Der Griff, der aus Holz war, ist nicht erhalten geblieben.
Neben den Gräbern wurden in Davidze eine Erdhütte aus der Bronzezeit sowie viele Vorratsgruben gefunden. Sie waren bis zu 1,5 Meter breit und tief, sagte der Archäologe Radek Bali.
Sie dienten zur Lagerung von Lebensmitteln. Oft wurden die Wände der Grube zuerst ausgebrannt. Damit wurde der Speicher desinfiziert. Das Getreide wurde hineingestopft, die ganze Grube wurde mit Ton und Stroh überdeckt. Es entstand ein luftdichter Raum und das Getreide blieb die ganze Saison in einem guten Zustand.
Sobald die erste Etappe der archäologischen Forschungen beendet ist, werden die Experten mit den Forschungen der Altsteinzeit des Paläolithikums beginnen. Kann sein, dass wir ein Mammut finden, meint die Archäologin Katerina Semradova.
Vor etwa 250.000 Jahren floss die Moldau noch gerade durch das Gebiet, wo sich heute die Prager Burg befindet, und auch durch das heutige Davidze. Die Moldau zog damals Jäger und Sammler an. Wir hoffen, dass es uns gelingen wird, hier Spuren von ihnen zu finden. Es könnten Spuren der Neandertaler sein.
Nach der Dokumentation und Auswertung der Ausgrabungen werden die gefundenen Gegenstände dem Prager Stadtmuseum übergeben. Die Archäologen überlegen auch, eine Ausstellung über die Funde in Davidze einzurichten.
Und auch bei einem so aufregenden Tag wie heute gibt es einmal das Ende einer Sendung. Und da sind wir jetzt bereits wieder angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.